Heute spreche ich mit Professor Armin Steffen.
Dann ist das eben einfach auch ein Zeichen davon, die HNO-Ärztin, der HNO-Arzt, dem ist das nicht entgangen oder der spricht mich darauf an. Also das gibt eine positive Rückmeldung, dass es nicht nur irgendwie Ohrenschmalzwecktermin ist, sondern eben einfach auch das Kind sich angeschaut wird.
Consilium, der HNO-Podcast mit Professor Orlando Guntinas-Lichius.
Herzlich willkommen zum Podcast Consilium HNO, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich möchte unseren Gast kurz vorstellen. Professor Dr. Med. Armin Steffen ist geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in Lübeck, am Campus Lübeck, dort in der HNO-Klinik. Und er ist heute bei uns zum Thema Sialorö, denn er ist federführend verantwortlich für die Leitlinie, die zu diesem Thema erstellt wurde. Und er hat auch dafür von unserer Fachgesellschaft 2021 die Verdienstmedaille erhalten. Er ist auch großer Experte im Bereich der Schlafmedizin. Das halten wir uns dann vor, vielleicht für einen späteren Podcast. Also herzlich willkommen, lieber Armin. Ja, wir kennen uns sehr gut und deswegen würden wir uns jetzt auch bei dem Podcast duzen. Armin, ganz wichtig, wie bist du dazu gekommen? Mag ja so ein bisschen exotisch klingen. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Wie kommst du, dass du dich damit beschäftigst?
Dass ich mich damit beschäftige, sind tatsächlich einzelne Patienten, denen man gegenüberstand und die Eltern, die eben mit Kindern da waren, die schwerst betroffen waren von einer Zerebralparese. Und die Eltern sagten irgendwie, wir umarmen unser Kind, wir haben das lieb, aber wir können es total verstehen, dass keiner sonst irgendwie unserem Kind nahe kommt, weil das einfach so nass ist, weil es, wenn sie es freut, mit Spucke um sich haut und im Grunde genommen dieser soziale Kontakt, dieses emotionale in den Arm nehmen, so eingeschränkt ist. Und da hatte ich damals was gehört, dass man Botulinumtoxin verwenden kann, obwohl man es dann eben auch schon jahrelang eben auch verwendet hat und mit guter Datenlage. Aber es war immer ein Kampf über die Kostenübernahme und da habe ich mich dann engagiert, wie andere das machen. Und auf einmal war man sehr vernetzt. Und das war eben das Schöne, dass auf einmal eben der Kontakt zu vielen Leuten da waren, die alle das gleiche Ziel hatten.
Ja, ich denke, ein wichtiger Schritt in dem Zusammenhang ist eben auch gewesen dann die Entwicklung der Leitlinie, die ja federführend dir zu verdanken ist, weil sie natürlich auch zum einen natürlich strukturiert sich mit dem Thema beschäftigt hat und überhaupt in meinen Augen auch die Aufmerksamkeit in unserem Fach auf dieses Thema gerichtet hat. Und im Moment findet ja auch Überarbeitung der Leitlinie statt. Wie siehst du das? Ist das Thema immer noch stiefmütterlich in unserem Fachgebiet oder hat sich das gebessert? Kümmern wir uns da besser drum in der HNO?
Ich glaube, dass dieses Thema einfach ein Stück weit noch selten ist und wir jetzt aber vielleicht mit den besseren Datenlagen schneller auf ein Niveau kommen, wo du und ich uns damals irgendwie lange durch dicke Wälzer gewühlt haben, so ungefähr. Oder irgendwie Primärliteratur guckten und jetzt hat man eben da kumuliert auf einem Haufen alle Sachen zusammen. Und man wird manchmal ja dann eben gefragt von den Eltern, kann man nicht das machen, kann man nicht das machen? Dann kann man eben auch argumentieren und sagen, ja, aber oder in ihrem Fall nicht oder wieso denn nicht? Und das gibt einfach ein bisschen mehr Rückgrat. Innerhalb von einer kurzen Zeit ist man da im Thema drin. Und für diejenigen, die es eben neu starten und neu machen, gibt es natürlich eben auch entsprechende Hands-on-Kurse, dass man das dann eben auch so lernt. Hier in Lübeck haben wir ja eben so einen Kurs mit der Anatomie gemeinsam, wo man eben auch sowas macht. Aber es gibt eben einfach diese kleinen Kochrezepte, die veröffentlicht sind. Wie gehe ich praktisch damit um? Was mache ich mit dem Patienten? Und dann stellt man fest, meine Güte, das ist ja nicht anders als eine Feinnadelpunktion, wenn wir irgendwie was so eine Ohrspeicheldrüse haben. Das ist ja so das Gang und Gäbe für den HNO-Arzt. Und dann wird dann so ein Zinnober drauf gemacht und man merkt irgendwie, man bringt einfach viel Erleichterung in den Haushalt.
Ja, ja, über die Behandlung werden wir natürlich später noch sehr ausführlich sprechen. Lass uns nochmal zurückkommen zur Sialorö oder in der Leitlinie heißt es Hypersalivation. Das wollen wir jetzt erst am Anfang gar nicht vertiefen, sondern es ist aber ein Symptom. Und ich weiß, vielleicht kannst du das zunächst einmal etwas beleuchten, dass es dir sehr wichtig ist, Wie steht jetzt diese Symptomatik im Verhältnis zu dem Symptom Schluckstörung?
Viele Patienten, denke ich, dass denen läuft eben offensichtlich die Spucke aus dem Hals. Wenn das eben Patienten sind, die apallisch sind nach einem Schlaganfall, bei denen werden eben 10 und 12 Handtücher am Tag dann gewechselt. Die Eltern brauchen eben Plastikbezüge. Das ist eben so dieses Offensichtliche, was da ist. Aber wenn man dann eben nachfragt oder dass eben allein das Essen nicht bewältigt wird, dass eben vielleicht, wenn es gut läuft, püriertes geht, aber ansonsten scheitern ja manche dann eben leider daran, eben wenn es mehr zu kauen ist oder wenn eben einfach diese grundsätzliche automatisierte Abfolge des Schluckaktes und dass eben Atmung und Schlucken eben miteinander verknüpft und koordiniert ablaufen, wenn man sieht, dass das eben einfach gestört ist. Und deshalb sind eben Schluckstörungen gang und gäbe. Und viele sagen auch, wenn man in der Erstvorstellung ist, ja, wir haben ja sowieso eine Magensonde über den Bauch ausliegende PEC, dann ist das Thema ja eigentlich schon relativ in der Deutlichkeit benannt.
Ja, das führt uns natürlich dazu, weil wir das Thema Schluckstörung, du hast ja jetzt auch schon ein paar Erkrankungen angesprochen, dass wir mal grundsätzlich über Erkrankungen, die damit einhergehen, sprechen. Und du hast jetzt genannt die Zerebralparese, die ist sicherlich eine der wichtigsten Erkrankungen bei Kindern. Oder was steht bei Kindern im Vordergrund, welche Erkrankung?
Ganz klar die Zerebralparese, aber auch wenn es dann eben Tumorerkrankungen im Kindesalter waren oder schwere Verkehrsunfälle und dort eben auch mit Schädelhirntrauma, die dann eben einfach so dieses klassische Bild des im Rollstuhl fahrenden Kindes, dem die Spucke aus dem Mund läuft. Und das ist ein Stück weit das Butter- und Brotgeschäft, was wir in der Lübecker HNO-Klinik haben. Ist aber auch dem geschuldet, dass wir einen der Protagonisten in Lübeck, dem Professor Schönweiler in der Phoniatrie, dass der sehr früh Augen und Ohren offen hatte und immer auch eben gemeinsam dann eben nicht nur in der Leitlinie, aber auch im klinischen Alltag uns da unterstützt hat und Zuweisungen gemacht hat, weil er eben dann eben auch gesehen hat, es bringt eben wirklich was.
Ja. Und bei den Erwachsenen kannst du dann vielleicht auch nochmal kurz nennen, was sind da die wichtigsten Erkrankungen, bei denen wir uns darum kümmern müssen oder besser darum kümmern müssen?
Zumindest so in meinem kleinen Kosmos sind es Infarkte. Es ist dann eben der Apalliker, der dann irgendwo da ist und den Speichel nicht runterkriegt. Oder auch Patienten mit einer Tumorerkrankung im Schluckwege. Das kann eben im Rahmen der palliativen Betreuung eines Esophaguskarzinoms sein, weil eben der Speichel auch gar nicht mehr runterrinnt, weil alles so stenosiert ist. Oder eben einfach, dass wenn Mundbodenkarzinome, Zungenkarzinome, auch nach einer Bestrahlung, dann aber eben diese normale Fortbewegung der Spucke, die ja immer noch produziert wird, nicht läuft. Was ich zumindest bei uns nicht sehe oder selten sehe, sind Parkinson-Patienten, die ja in den Zulassungsstudien das Gros der Patientengruppe gebildet hat. Das liegt aber daran, dass wir in Lübeck sehr, sehr gute Neurologie haben, mit der man das gerne und gut gemeinsam macht und die dann eben auch mit ihrem Parkinson eben auch dort betreut werden und dort gespritzt werden. Und das ist sicherlich dann aber dem Standort geschuldet.
Ja, sowohl bei den Kindern jetzt mit schwerer Zerebralparese, die wir ja häufig auch bei uns in der HNO-Klinik im anderen Kontext sehen, wegen Fragestellungen, wen hören und da kommt ja noch andere Dinge dazu und Sprachentwicklung und so weiter, da habe ich eher das Gefühl, es wird sich vielleicht auch aus pädiatrisch-neurologischer Sicht häufig um viele andere Symptome gekümmert und dass vielleicht auch die Sialorrhoe ein bisschen hinten runterfällt oder vergessen wird. Mir fällt das häufig auf, wenn ich die Kinder hier sehe, auch bei uns in der Sprechstunde, die kommen in eine ganz andere Sprechstunde, dann sage ich, dann steht da sogar Drooling oder irgendwas und frage ich dann immer, wer kümmert sich denn ums Drooling? Und dann gucken mich immer alle an, weil das Kind hat natürlich eine Menge andere Probleme. Da habe ich das Gefühl, dass also auch da vielleicht die Awareness noch so ein bisschen fehlt in der Breite, weil natürlich klar, das sind eben unter Umständen Kinder und auch Erwachsene, gerade Apoplex und so weiter, die eine Menge andere Probleme haben. Aber vielleicht kannst du das auch unterstützen. Natürlich für die Lebensqualität spielt gerade dieser Aspekt natürlich eine große Rolle. Du hast das mit dem Essen ja schon angesprochen und den Sozialkontakten.
Vielen Eltern, die dann dabei sind, habe ich zumindest das Gefühl, es ist unangenehm, diesen ersten Schritt zu machen. Und also die brauchen, so wie du sagst, einmal die Ansprache. Und wenn sie dann einmal angepiekst sind im Gespräch, nach dem Motto, stört sie das nicht oder ist das doof oder ist das unerheblich, dann sprudelt es häufig raus. Und dann merkt man, oh ja, alle 2 Monate sind elektronische Geräte kaputt. Der Talker oder einfach, dass viel die Klamotten gewechselt werden müssen. Und dann, wenn es dann in der kalten Jahreszeit ist, oh Mann, ich muss immer was zum Umziehen haben, bevor es ins Auto geht, von der Betreuungseinrichtung tags, damit er sich nicht keine Erkältung holt. Oder ich habe eben nach dem Motto die Sorge, wir machen keine Spielbesuche für unser Kind mehr, weil wenn er sich freut, dann wird das mit dem Speichel noch mehr. Das sind dann eben wirklich Punkte, die dabei sind. Und es ist auch immer, glaube ich, gut vom Botulinumtoxin zu sprechen und nicht vom Handelsnamen Botox, weil das dann immer einfach noch im Kopf ist, mein Kind ist behindert, wieso soll ich jetzt was mit Falten weg loslegen? Oder dass man sagt, ja, das ist doch so giftig und das ist doch das giftigste Gift und so weiter und so fort. Und dass man dort in dem Gespräch das dann eben zeigt. Und wenn man manchmal fragt, okay, wie oft läuft denn die Waschmaschine? Dann sagen die, ah ja, ein, zwei Maschinen am Tag. Und also ich habe drei Kinder, alle spielen Fußball. Da weiß man sowieso, was an Wäsche manchmal anfällt. Und wenn das dann noch mit mal X, also deshalb sind die Eltern auch irgendwie dankbar.
Ja, das bringt mich dazu, wenn wir jetzt vielleicht wechseln zum Thema Diagnostik. Wie geht ihr da vor? Wie guckt ihr euch diese Hyaluronsäure an? Quantifiziert ihr oder welche Untersuchungen sind für dich zentral und was ist nice to have oder was spielt nur im Rahmen von Studien eine Rolle, aber was ist so die Basis, die du dir eigentlich vorstellst, was man machen sollte, wenn man jetzt so ein Kind zum Beispiel, muss man vielleicht nochmal differenzieren, bei Kindern sind ja andere Dinge möglich als beim Erwachsenen, was ist da manchmal mal beides getrennt, was ist eigentlich so beim Kinderstandard oder was würdest du wünschen zur Einschätzung der Hyaluronsäure?
Grundsätzlich haben sie Bedarf, wenn sie vor mir sitzen. Das ist dann irgendwie nervig, irgendwie einen Parkplatz zu suchen, nach Lübeck zu fahren, irgendwie hinzukommen. Das ist ja ein Aufwand und insofern ist ja irgendwie Druck da. Da ist dann im Medical Need, wird ja alleine dadurch irgendwie schon deutlich. Und die Diagnostik grundsätzlich, weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns sind die Kinder ja meistens sehr gut eingewoben in sozialpädiatrische Zentren und da ist häufig schon ja eine ganze Menge eben auch gemacht worden. Ursachendiagnostik, die haben ja tendenziell, ich will nicht sagen zu viel an Therapie. Da wird Logopädie, da wird Ergotherapie, da wird sonst wie Therapie gemacht. Da ist eine Orthopädie, Krankengymnastik irgendwie, wenn Orthesen gewechselt werden müssen. Und da gehört dann eben meistens eben, dass MRTs da sind, um zu gucken. Es ist meistens dann eben auch schon die Schluckdiagnostik gelaufen. Sonst ist aber eben so eine Phase, dass man eben mit einer funktionellen endoskopischen Schluckevaluation schaut, wie sieht es dann aus, gerade um zu gucken, ob die Speichelaspiration eine Rolle spielt. Das sind eben tatsächlich Punkte, um eben zu gucken, was dann ist. Und als HNO-Arzt, ich glaube, eine normale Spiegelung eben zu schauen, ob da eben sind, wie groß ist es, sind das wirklich Monstermandeln, die es erklären oder sonst würde ich das dann eben auch sehr schmal halten. Also deshalb eine Fäß, ja, und den Rest individuell.
Ja, jetzt wo du das so sagst, hört sich das für mich gar nicht so unterschiedlich zu Erwachsenen an oder auch wenn wir jetzt sagen wir mal, du hast ja gesagt, unser Fachgebiet sind natürlich auch Tumorpatienten, wodurch die Erkrankung selbst oder durch die Behandlung die Schluckstörung auftritt, dann wäre das ja im Prinzip identisch, nehme ich mal an, ne?
Genau, deshalb ist auch, wie du ja initial sagtest, also das Symptom ist ja nachrangig gegenüber anderen Dingen, die zu hören, leben, atmen, schlucken irgendwie da sind. Und diese Dinge sind ja häufig schon geklärt, wenn es dann eben um die Spucke geht. Aber dass man trotzdem eben sagt, wir können da eben was machen, damit das Kind abgeholt wird. Und Eltern haben eben dieses schlechte Gewissen dabei. Jetzt wurden gerade neue Rolli mit Mühe und Not beantragt, weil das Kind gewachsen ist. Und jetzt soll nochmal dann eben Botox gemacht werden. Und deshalb, dass man es einmal eben anspricht, dass man eben auch dort eben was behandeln kann. Und wenn sie es dann nicht wollen oder wenn dann sagen, so schlimm ist das nicht, dann ist das wenigstens eine bewusste, informierte Entscheidung. Und das ist dann eben mal am Anfang ein längeres Gespräch. Aber mein Eindruck ist, dass diese Patienten, wenn sie dann regelmäßig kommen, die sind so flott drin und draußen. Also so ist eine postoperative Nachsorge nach einer Nebenhöhlensanierung nicht. Also die haben ja einfach ganz viele Termine, dann Geschwister da, die wollen einfach sich ihre neues Rezept eben abholen oder die Injektion abholen und dann sind die auch weg. Die haben keine Zeit irgendwie für lange Labern. Ja, das ist
ja okay. Was vielleicht wichtig ist, du hast es jetzt ja schon mehrfach angesprochen, sicherlich bei den Kindern spielt das eine wesentlich größere Rolle als bei den erwachsenen Patienten, ist natürlich der Kontext. Da ist ja nicht nur das kranke Kind, sondern da sind eben auch die leidenden Eltern, also Waschmaschine hast du angesprochen und so weiter hin. Und die ganze familiäre Belastung, die jetzt auch durch dieses Symptom auftritt, in dem Zusammenhang Fragebögen, spielen die in der Routine eine Rolle oder ist das nur was für Studien, wo dann eben ja solche Aspekte auch abgefragt werden?
Diese Fragebögen finde ich grundsätzlich gut. Häufig ist es, vielleicht habe ich das jetzt irgendwie zu undeutlich formuliert, dass in den ersten Gesprächen nach dem Motto, wie schwer oder nervig ist dann eben der Speichelfluss und ist es eben nur bei bestimmten Situationen, eben vor dem Spielkreis, vor der Schule oder ist es eben den ganzen Tag? Und das ist ja der Mengenaspekt und dann eben diese zeitliche Dimension, die wird ja in diesem Teacher Drooling Scale dann eben abgefragt. Das hilft vielleicht einmal, sich so ein bisschen zu disziplinieren, um dann irgendwie so auch den Verlauf mitzukriegen, dass man das dann in Zahlenwerte ausdrücken kann. Auch meinetwegen in der Argumentation, ist das nun eben eine relevante Speicherstörung oder nicht. Aber ansonsten mache ich da jetzt zumindest aktuell keine großen Lebensqualitätsfragebögen oder irgendwie, das ist, mag eben etwas sein für Spezialfragen dann eben auch dabei, aber in der alltagsklinischen Versorgung sehe ich es jetzt nicht als notwendig an.
Ja. Und gut, bei Kindern wäre es sowieso schwierig. Das heißt, auch sowas wie eine Speichelflussmessung oder eine Szintigraphie, das ist alles sind für dich Dinge für Spezialfragen. Das ist, spielt jetzt nicht in der Routine eine Rolle.
Nein, also bei den Zulassungsstudien wurden ja, ähnlich wie man das ja manchmal vom Zahnarzt kennt, diese Baumwollröllchen in den Mund gelegt und dann wurde der Speichelfluss eben unprovoziert, provoziert, dann eben auch gemessen. Und naja, das ist aber schon eine ganz schöne Arbeit, dann irgendwie diese vollgespeicherten Röllchen dann auszuwiegen und dann Plus und Minus dann aufzusammeln. Also das trifft es aber ja nicht irgendwie, wie die Wahrnehmung eben für den Betroffenen oder eben auch für das Umfeld des Betroffenen eben auch ist. Und das war nur eben einfach aber tatsächlich ja bei den Zulassungsstudien sehr schön zu sehen, dass man den Speichelfluss senkt, objektivierbar senkt, aber nicht unter ein Niveau, dass man sagen würde, das ist zu trocken. Dass wir auf dem Niveau sind, wie jemand ein Kopf-Hals-Tumor erkrankter Patient, der schwer bestrahlt worden ist und dann eben eine Sahara im Mund hat. Damit könnte man das eben gut zeigen, aber im Alltag sehe ich es nicht.
Ja, vielen Dank. Das heißt, vielleicht jetzt nochmal der interdisziplinäre Kontext als letzten Punkt bei der Diagnostik. Welche Fälle, weil ihr ja auch spezialisiert darauf seid bei euch, welche Fälle guckt ihr euch interdisziplinär an?
Ein Stück weit sind wir distanzinterdisziplinär, würde ich sagen, wenn sie aus dem SPZ kommen, wenn sie von eben einem engagierten Neuropädiater eben zugeschickt werden, fehlt mir da eben auch nochmal was eben aus der Phoniatrie, wo ich sagen würde, das kann dann eben gemeinsam gemacht werden. Ist das dabei? Ich freue mich immer sehr gerne, auch mit Schlucktherapeuten, Logopäden da im Kontakt zu sein, weil es eben eine Schluckstörung ist. Und dort sind manchmal eben auch noch ein bisschen mehr Bildungsarbeit oder Informationsarbeit zu leisten, weil viele Logopäden da eben Sorge haben, dass es zu gut wirkt, dass sie ganz weg sind davon. Und dann kann ich eben nur sagen, nee, vielleicht könnt ihr ja eben einfach mit weniger Speichel ganz andere Übungen machen. Wir haben alle viel zu tun. Und wenn wir einen Patienten, der dann eben sich so bessert, dass er eben keine Injektion bei mir braucht, ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist, also da bin ich nicht gram drüber. Und ich glaube, die meisten würden es ja dann eben auch freuen. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt dabei.
Ja, du hast es ja schon angesprochen, das trifft vor allem die Kinder und natürlich auch zum Beispiel Patienten mit einem Schlaganfall, dass die häufig ja aufgrund der Symptomatik ja dann auch schon, wenn die jetzt zu dir kommen oder auch zum HNO-Arzt ja schon zum Beispiel eine logopädische Betreuung haben und andere Betreuung, wo es dann im engeren Sinne mehr um die Schluckstörung geht und vielleicht gar nicht ja so sehr auf die Sierra Rö geachtet wird. Das bedeutet aber jetzt sozusagen, wenn man jetzt das ganze Puzzle zusammen hat und du hast den Eindruck und so wie du das jetzt geschildert hast, das ist jetzt therapiewürdig, da sollte man was tun. Gibt es da sowas wie eine Basistherapie, konservative, die immer dabei, also weil es, oder gehört die Logopädie immer dazu oder gibt es auch Fälle, weil wir jetzt schon mehrfach ja über medikamentöse Therapie gesprochen haben, die man rein medikamentös behandelt, dann braucht man gar keinen Logopäden oder gibt es sowas wie eine Basismaßnahme, die immer dazugehört?
Bin vielleicht verwöhnt aus dem Lübecker Kontext, dass wir dann eben die FES, die immer dann auch irgendwie gemeinsam mit den Logopäden machen und dass die dann eben auch den Ansatz dann eben auch ehrlich sehen, wo man eben auch was drehen kann. Und die meisten haben eine Logopädie und ich finde das gut. Und wenn aber meinetwegen nach 3-4 Jahren sich immer noch nichts getan hat und man auch sagen muss, aufgrund der Grunderkrankung ist da jetzt nicht mit einer Besserung zu rechnen, dann muss man auch mal ehrlich sein, dass dann eben gesagt wird, okay, diese Übungsmaßnahmen kann eben aufgrund der Schwere der Grunderkrankung, die können einfach nicht umgesetzt werden. Und dann, dass man sagt, dann eben die nächste Stufe muss gezündet werden und da sind wir dann eben bei den Medikamenten. Was anderes ist es manchmal bei teileingeschränkten Patienten nach dem Schlaganfall, die eben auch dann eben kognitiv das umsetzen können. Und wenn wir die eben einfach anschubsen auf ein nächstes Level mit Schlucktherapien und dann bessern sie sich und brauchen nachher eben keine regelmäßigen Injektionen mehr in der HNO, ja super. Dann haben wir gewonnen.
Kurzer Hinweis in eigener Sache. Das Consilium HNO Live ist eine CME-zertifizierte Fortbildungsveranstaltung speziell für HNO-Ärztinnen und Ärzte. Einmal im Jahr, an einem Samstag, kompakt und praxisnah. Das Herzstück ist das 20-10-10-Konzept. Jedes Thema umfasst 20 Minuten Wissensüberblick, 10 Minuten Fallbeispiele und 10 Minuten Diskussion. Maximale Praxisrelevanz in minimaler Zeit. In der Consilium Corner haben Sie außerdem die Möglichkeit, Fälle direkt mit den Expertinnen und Experten zu vertiefen. Keine Zeit? Auch ein Kongressbericht steht Ihnen im Nachgang als Publikation zur Verfügung. Und 2027 gibt es etwas Besonderes. Das Consilium HNO Live findet erstmals im Rahmen des Wissen wirkt Festivals statt. Am 4. und 5. Juni im Rosengarten Mannheim. Alle Infos dazu in den Shownotes.
Und wie häufig ist denn das Thema der Frage der Aspiration? Ja, weil wir haben ja auch ein Symptom, gerade bei den Erwachsenen jetzt auch mit ALS oder Schlaganfall, die ja tatsächlich auch unter Umständen lebensbedrohlich erkrankt sein können. Ist das dann direkt eine Indikation für zum Beispiel Botulinumtoxin? Oder ist das ein zwingender Grund, die zu behandeln bei einer Sialorrhoe? Ich weiß auch nicht, wie die Datenlage ist, ob es da gute Datenlage zu gibt, wie das ist, wie die Sialorrhoe, wie groß die Rolle ist im Rahmen jetzt der Aspirationspneumonie zum Beispiel.
Also die schweren Aspirationspneumonien, ich glaube, die findet man jetzt nicht automatisch. Aber deshalb meine ich also auch, dass die Behandlung mit dem, was wir jetzt dann irgendwie an Sialanat oder Botulinumtoxin haben, das verändert ja nicht eine schwere Aspiration. Also die kommen ja dann meistens eben mit der geblockten Kanüle an, wenn sie dann irgendwie oder ernähren sich ausschließlich per PEG-Sonde, wenn sie dann eben auch schwer aspirieren. Wenn, dann geht es meistens irgendwie dieses leichte respiratorische Brodeln oder immer mal so ein Grundwabern an Entzündung, dass man dann eben auch einbremsen kann, dadurch, dass dann eben weniger Speichel einfach gepoolt wird im Pharynx und dann eben in die dann reinfließt. Das wäre so ein Ziel, was ich als realistisch ansehen würde.
Ja, weil was mir natürlich dabei einfällt, klar kann man sagen, ALS, Schlaganfall, das sind ja alles keine HNO-Erkrankungen. Du hast es bei den Parkinson-Patienten schon gesprochen. Das andere ist vielleicht eher, können sich doch die Neuropädiater darum kümmern. Aber wir sehen einfach diese Kinder und Erwachsenen natürlich im Alltag. Also die kommen ja häufig zu uns, eben wegen der Schluckstörung. Und dann fällt, wie wir es eben schon besprochen haben, auch die Sialorrhoe ein. Nur natürlich im Kontext gerade von Pflegeheimen haben wir ja häufig neben dem Hausarzt primär den HNO-Arzt dort. Ne? Also das, ich weiß nicht, wie groß die Awareness da ist, aber ich denke mal, die werden eigentlich ja viel auf dieses Problem auch stoßen.
Denke ich auch, aber ich glaube auch, dass das eben sicherlich irgendwo manchmal ein Versorgungsproblem und das sind die Patienten im Heim, sind leider einfach auch oft die letzte Wiese. Und da sind wir viele einfach froh, dass überhaupt irgendwie jemand kommt und die Hörgeräte einstellt und das Ohrenschmalz entfällt und dann macht keiner noch eine Face am Bett. Es gibt manchmal ja eben bestimmte WGs oder wo dann eben die Trachealkanülen da sind. Ich glaube, da ist das dann eben schon von den Pflegekräften dann eben auch, wird das eben auch gesehen. Aber da haben wir wieder den anderen Punkt, wie kommt eben das Medikament zum Patienten, weil jemanden dann eben, der so schwer eingeschränkt ist, dann irgendwie an die Klinik zu fahren, den Transport zu begleiten, das sprengt häufig ja den Schichtplan für so eine Einrichtung.
Ja, da sind wir ja jetzt schon mittendrin auch im therapeutischen Thema. Und das müssen wir natürlich jetzt nochmal so ein bisschen sortieren. Wir haben ja über Medikamente schon gesprochen. Aber fangen wir doch erstmal mit dem Klassiker an. Ne? Das ist der Klassiker, ist ja, dass ein Kind bei dir zur Tür reinkommt und hat schon Skopodermpflaster, vielleicht auch noch zurechtgeschnitten. Das ist ja immer so der Klassiker. Ne? Da immer noch, denke ich, oder? Wie ist das bei dir? Hat sich das gebessert?
Ein Stück weit schon, aber kommen immer noch wieder welche da durch die Tür und das sind dann immer wieder die Nackenhaare, die dann hochgehen für mich, weil gesagt wird, ja, bevor wir irgendwie was anderes dann irgendwie machen, können wir doch dann irgendwie das Skopoderm uns zurechtzimmern. Ich finde es schwierig, gerade bei Kindern ist es A, off-label use, also wenn die KV da prüfen würde, dann hätten wir die Verordner ein Problem, dass sie dort eben in dem Bereich sind, wo das eigentlich eine Kostenzusage eben bräuchte, weil es eben on-label-use-Medikamente gibt für Erwachsene und für Kinder. Und wenn ich dann eben ein Medizin oder ein pharmazeutisches Produkt durch Durchschneiden dann eben verändere und da passiert irgendwie was, wird es auch ein, ich will nicht sagen, grauer Bereich, ist fast schon nett formuliert. Ja, derjenige, der selber mal irgendwie Reise- oder Buspflaster hinterm Ohr geklebt hatte, der weiß, wie blurry man dann irgendwie manchmal die Sicht hat, wie müde und tranig man dann irgendwie die Landschaft um sich drumherum dann eben wahrnimmt und das dann eben aus dem Auge eines Kindes betrachtet, das vielleicht sowieso sehr eingeschränkt ist, sowieso kognitiv, kommunikativ eingeschränkt ist und das kriegt dann nochmal eine Glocke um sich drumherum. Zusätzlich zu den Nebenwirkungen, die ja dann da sind, was Harnblasenentleerung angeht oder. Und das finde ich, ja, es wird weniger, aber in meinen Augen immer noch zu oft.
Ja, also insbesondere jetzt, wenn ich auch an unser engeres Klientel denke, bei Kopf-Hals-Tumoren sehe ich das immer noch häufig. Also sie häufig, dann kommen die rein und haben schon das Kopoderm-Pflaster, als weil das immer als erstes draufgeklebt wird, ne? Oder Atropin wird versucht, also anticholinerge Maßnahmen. Wir müssen das vielleicht noch mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer betonen, die eben alle nicht dafür zugelassen sind. Ne?
Fand ich ja ganz spannend, als wir die erste Rutsche unserer Leitlinie hatten, 2010, und als wir da mal gefragt hatten nach dem Motto, was macht der Palliativmediziner in München, was macht der Geriater in Duisburg so ungefähr, und jeder hatte sein eigenes kleines Kochrezept und sein Säftchen, was dann eben auch noch zusätzlich eben möglich ist. Wenn man das aber eben betrachtet, also einmal in der Nachkommastelle beim Atropin verschrieben auf dem Rezept, das ist ja dann irgendwie schon der Weg zur Intensivstation, gerade wenn das dann eben jemand ist mit eine Schlaganfallsituation, Herzrhythmusstörung, warum hat er seinen Schlaganfall gekriegt? Der ist ja fragil in der Sicht, wenn ich mich da vertue mit einem systemisch wirksamen Medikament, das anticholinerge Nebenwirkungen hat oder ja haben soll, sonst würde ich ja den Speichel nicht beeinflussen. Und deshalb, wenn wir dann umgekehrt eben Kinder haben, die dann eben auch Epilepsie-Medikamente haben und nehmen müssen und viele andere Sachen haben, wenn man dann irgendwie etwas in dem Bereich, wo es produziert wird, nämlich in der Backe, dann eben injiziert und man hat eben einfach weniger Nebenwirkungen als bei einer weiteren Tablette oder einer weiteren systemischen Medikation. Das entlastet auch den Kopf der Eltern. Und wenn man etwas hat, was alle 3 Monate eben Thema ist und dann ist es vergessen. Wie gesagt, die haben genug um die Ohren.
Ja, da müssen wir jetzt natürlich nochmal genauer drauf eingehen. Das heißt, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, wir haben eben inzwischen und jetzt nicht seit gestern, sondern jetzt schon länger, mit Botulinumtoxin, genau genommen, wenn ich es richtig sehe, ja mit dem Inkobotulinumtoxin Typ A, eben ein zugelassenes Medikament für die Behandlung der Sialorrhoe. Sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen, korrekt?
Richtig. Und ja, eben gut durchgeführte Studien bei Kindern mit eben verblindet, mit nachher entblindeter Langzeitbetreuung. Also da gibt es ganz andere Erkrankungen, wo mit deutlich weniger Evidenz. Und das kann man dann eben auch so den Eltern eben auch sagen.
Ja, und das heißt, das muss ja eben injiziert werden in die Drüsen. Und gut, für den HNO-Arzt ist das nichts Besonderes. Das ist so ein Thema im Alltag. Spritzt ihr das unter Ultraschallkontrolle bei den Kindern?
Ja, also die Ohrspeicheldrüse kann man ja sagen, dass die sicherlich auch ohne zu tasten ist und dann eben auch ohne Ultraschall grundsätzlich möglich wäre. Und gibt es eben zum Beispiel auch Patienten, die sagen, sie wollen nur die Ohrspeicheldrüse haben, da könnte man eben vielleicht das eben darauf verzichten, dass man das den Ultraschall, wenn er nicht schnell verfügbar ist, dann da hat. Aber gerade eben bei der Unterkieferspeicheldrüse ist sie ja unterschiedlich positioniert. Sie ist bei, da gibt es gute Daten zu, bei älteren deutlich weiter unten im Hals als bei Kindern. Wenn das Kind den Mund öffnet, rutscht die Submandibularis im Sono gut sichtbar nach hinten weg. Also deshalb, die sollte man gut treffen, dass man eben nicht in den Mundboden injiziert und dort eben Schluckstörung provoziert, dadurch, dass eben der Myelohyoidus geschwächt wird. Und deshalb macht es sehr viel Sinn, das mit Ultraschall zu machen.
Ja, gut, bei den meisten Erwachsenen wird das ohne Sedierung gehen, wie verfahrt ihr bei den Kindern? Wann macht ihr das in Sedierung? Oder ist es fast nie notwendig? Wie verfahrt ihr da?
Sedierung bei Kindern ist vielleicht bei uns auf dem Campus, weil es so anästhesiologische Hoheit und wenn es dann irgendwie 3-4 Mal im Jahr gemacht werden muss, ist das einfach zu umständlich zu organisieren. Und es gibt eben eine Reihe von Kindern, denen ich sage, wenn sie losfahren zu Hause, nehmen sie nochmal eine Runde Nurofensaft und dann wird das Emler-Pflaster aufgeklebt an die Position, wo man das eben markiert hat. Und man wechselt eben immer für jeden der 4 Orte, diese sind ja sehr dünne Nadeln, die man dann verwendet mit 27G, dann ist das auch tolerabel. Ja, und ich würde mich schwer tun, gerade diese Kinder mit verschiedenen Einschränkungen, aber auch Erwachsene, die diese Einschränkungen haben, wenn die dann immer wieder eine Sedierung bräuchten mit Ansage.
Okay, gut, also das Thema haben wir lange diskutiert, aber im Alltag meinst du, vielleicht trauen sich das manche auch nicht, aber wenn man da eine gewisse Erfahrung, Routine reinigt, dann wird man viele Kinder und Erwachsene eben auch ohne Sedierung gut behandeln können.
Es ist ja so, wie bei allen Sachen, man muss sich das eben gut vorbereiten, man weiß, wie jedes Kind tickt, ob man dann nochmal jemanden hat, der dann irgendwie ein Handy laufen lässt zum Spielen und Ablenken oder die einmal die Ärmchen kurz runternimmt und dann Licht aus, nicht noch irgendwie vor den Augen aufziehen, sondern eben alles vorbereitet haben, es geht in den Raum rein, es wird injiziert, es geht aus dem Raum raus, Punkt, aus, fertig. Und dann ist das auch weniger Drama als eine Blutabnahme.
Ja. Und du hast es ja als Vorteil dargestellt, dass man ja eben mit wenigen Injektionen pro Jahr auskommt. Man kann andersrum auch sagen, die Behandlung muss eben wiederholt werden, muss lebenslang wiederholt werden. Wissen wir, das betrifft ja vor allem die Kinder, wissen wir was über die Langzeitcompliance? Sind die meisten Eltern und Kinder damit zufrieden und kommen immer wieder? Oder gibt es auch Faktoren, die da eine Rolle spielen, ob die Eltern wiederkommen und die Kinder?
Es gibt sicherlich einige, die dann eben auch merken, also ich finde gerade bei der ALS, weil das als Thema, da kommt man, finde ich, von der Grundentwicklung der Dynamik der Erkrankung und der Schluckstörung häufig nicht mit den Intervallen hinterher. Also wenn ich da zweimal dann irgendwie versuche, die Dosis anzupassen, dann sind sie bei der nächsten Vorstellung einfach von der Gesamtkonstitution deutlich verschlechtert und brauchen was anderes. Oder das trifft es eben nicht. Bei den Kindern sind viele, die eben tatsächlich über Jahre kommen. Und einige, die dann eben auch sagen, ja, das hat was gebracht, aber ist mir ehrlich gesagt den ganzen Aufwand nicht wert. Sie sind nett, aber ja, und das ist ja auch völlig okay.
Gut, aber ich denke schon, die profitieren, die kommen wieder und du sagst, du hast auch Kinder wirklich in jahrelanger Betreuung.
Ja, das sind einige, die eben seit 10 Jahren auch wirklich dabei sind. Was man tatsächlich sieht, dass dann eben ähnlich wie ein Gipsarm, der dann eben den Gips abgenommen bekommen hat, wird der Arm dann dünn und die Muskeln werden dünner. So ähnlich sind dann eben eine regelmäßig gespritzte Ohrspeicheldrüse wird auch in der Arbeit kleiner werden. Und das sieht man auch und dann sind die eben scharfkantig. Und umso wichtiger ist das Ultraschallgerät, dass man dann eben auch das dann trifft.
Ja gut, das ist ja eben, Gott sei Dank ja für die HNO-Ärztinnen, HNO-Ärzte eigentlich kein Thema, weil die ja damit bewandert sind. Ich denke, für uns ist das ganz klar, weil es ein wichtiges Tool ist. Es gibt ja noch ein zugelassenes Medikament, das dürfen wir nicht vergessen. Da müssen wir auch drüber reden. Wie siehst du die Rolle von dem Glycopyrrolat?
Gut, also muss ich wirklich sagen, also das ist sehr erfreulich, dass es dort mehrere Wege nach Rom gibt. Und es gibt ja auch für das Glycopyrrolat eben auch mehrere Hersteller, Anbieter, Vertreiber. Ich weiß jetzt nicht von der Betitelung, wie es dann eben das Korrekte ist. Und ich denke, also vielleicht von den entsprechenden Herstellern manchmal als Konkurrenz gesehen, aber wenn jeder für sich selber Werbung macht und jeder irgendwie für unterschiedliche Patientengruppen anspricht und ich sage jetzt mal jemanden hinter den Ofen herholt, der vorher dachte, das ist Gott gegeben und muss jetzt einfach so hingenommen werden. Und wenn die einmal merken irgendwie, okay, es geht mit Produkt A besser, aber ich toleriere es nicht, aber ich habe jetzt mal in dem Zuge auch von dem anderen Medikament gehört, dass man dort irgendwie einmal eben wechselt. Und die zweite Perspektive ist, dass ähnlich wie beim Diabetiker oder ähnlich wie beim Asthma-Patienten, ich habe etwas Langwirksames, sprich das Botulinumtoxin. Und wenn dann nochmal irgendwie Spitzen sind vor eben einer provozierenden Situation, wie in der Schule, dann gibt es noch eine Rutsche von dem Glycopyrrolat, aber eben für den Rest des Tages brauche ich das nicht. Und das finde ich ganz charmant.
Also eben, es ist nicht entweder oder, das habe ich jetzt verstanden, sondern es gibt auch gute Kombinationsmöglichkeiten, so wie diese gerade beschrieben hast. Ne? Basis abdecken quasi mit Botulinumtoxin und dann vielleicht noch Spitzen so kopieren mit Glycopyrrolat.
Das Glycopyrrolat ist eben einfach von der Halbwertzeit natürlich so, dass man es eben mehrmals am Tag geben müsste, um eben auch alles eben wegzukriegen. Ist häufig die Wahrnehmung, wenn das so Kinder in Einrichtungen sind, wo nicht immer Medikamente gegeben werden oder wenn die dann auf eine Klassenfahrt fahren oder so, dass dann irgendwie die Situation kommt, der Lehrer darf ja keine Medikamente geben, dass das dann manchmal so Grenzfälle sind, aber da vielleicht ist das auch konstruiert.
Ja, und arbeitest du mit dem Glycopyrrolat auch bei Erwachsenen?
Ja, als Off-Label-Use dann ja wieder, weil es dann über 18-Jährige sind. Und in dem Zuge hole ich mir dann eben auch die Kostenzusage eben auch ein von den Krankenkassen, weil es eben manchmal mit dem Botulinumtoxin nicht richtig den Erfolg hatte, was ich mir nicht ganz dann irgendwie erklären kann, oder aber häufig die Ressentiments eben bei diesen Wiederholungsinjektionen oder dass das eben auch mit dabei ist. Aber da ist es eben auch so, dass man dann eben durchaus eben auch gute Chancen hat, die Kostenübernahme dann eben auch zu kriegen, wenn man sagt, ich habe eben das On-Label-Use getestet, das Botulinumtoxin, und komme damit nicht zurecht. Und dann sind wir wieder in der Situation, wo wir 2010 waren, und dann kann man sagen, okay, wir haben uns an der Eskalationsstufe nach oben gehangelt.
Ja, und was würdest du jetzt sagen, gut, Mengenentwicklung ist gelaufen. Die Leitlinie hat auch dazu beigetragen und natürlich auch die Aktualisierung jetzt natürlich unter den Zulassungen. Wie viel laufen denn da draußen noch rum an Kindern und Erwachsenen, wo eigentlich der HNO-Arzt sagen könnte, hier, da haben wir was, da haben wir Botulinumtoxin oder wir haben Glycopyrrolat oder wir haben die Kombination, die das noch nicht bekommen. Also haben wir noch einen hohen Pile, ne? Also deswegen, das ist, denke ich,
deshalb lohnt es sich, wie gesagt, und ich kann es nur nochmal in dem Sinne, dass man es eben einmal anspricht und wenn dann die Eltern sagen, haben wir auch schon gehört oder haben wir mal gemacht, das fanden wir aber doof oder nach dem Motto, stört uns nicht und nicht noch etwas, dann ist das eben einfach, aber Menschenskinder, auch ein Zeichen davon, die HNO-Ärztin, der HNO-Arzt, dem ist das nicht entgangen oder der spricht mich darauf an. Das gibt eine positive Rückmeldung, dass es nicht nur irgendwie Ohrenschmalzwecktermin ist, sondern eben einfach auch das Kind sich angeschaut wird.
Ja. Und um das Ganze abzurunden, operative Verfahren, Radiotherapie, spielen die noch eine Rolle oder sind das ganz seltene Fälle oder gibt es auch eine Indikation, wo du sagst, hier, das ist was für eine Radiotherapie? Oder für eine bestimmte Operation, ne, da gibt es ja Verlagerungsoperationen oder Drüsenentfernung, was da so alles gemacht wurde. Gibt es kleine Fallzahlen nur? Also gibt es da irgendwie etwas, wo das im Vordergrund steht?
Ich denke, dass die wesentlichen Studien in der Situation, ob das Bestrahlung ist oder eben auch Operationen, sind aus der Zeit, wo es noch keine On-Label-Use-Medikamente gab. Und das muss man vor dem Hintergrund sehen. Und die sind eben einfach auch Langzeiterfolgsraten eben von 50-60% manchmal nur eben verbunden. Und dann muss nochmal wieder was gemacht werden. Also das ist dann auch mit einmal Drüse raus oder Drüse verlagert, wird ja das Schlucken nicht besser. Und ich habe eben Sorge, wenn ich manche Kinder dann eben so sehe, wie würde ich die bei der Anästhesie eben durchkriegen? Für einen Eingriff müsste ja beidseits die Submandibulektomie oder dort eben was machen. Dann haben wir eine Schwellungssituation bei vielleicht einem kurzen Kiefer. Die gehen dann eben postoperativ auf die Intensivstation. Also das sehe ich nicht in Relation dazu. Und die Bestrahlung, ja, vielleicht eben bei sowas wie einer ALS. Da gibt es eben aus dem nordischen Bereich, aus dem niederländischen Bereich durchaus gute Daten eben auch zur neurodegenerativen Erkrankung generell, dass man das eben auch mal so aufzeigen kann, weil eben auch die Bestrahlungsplanung deutlich konkreter, deutlich genauer ist, dass man eben nicht so die Nebenwirkung hat.
Ja, Ausblick. Wird sich denn pharmakologisch, weißt du das, wird sich da was tun? Wird es langwirkendere Botulinumpräparate vielleicht geben oder tut sich da was oder andere Medikamente, die vielleicht kommen werden oder wie sieht da die Situation aus? Weißt du das, was sich da tut?
Ich weiß nichts Konkretes. Ich könnte mir aber vorstellen, dass einige sich noch die Wunden von lauter Bezahlen von Zulassungsstudien lecken, weil man feststellt, dass es doch hart verdientes Geld ist, um eben einfach dieses Produkt trotz aller Förderung und Maßnahmen eben auch auf die Straße zu bringen. Und könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass wir dort eben einfach die Dynamik haben, wie jetzt bei den Fettwegspritzen oder so, dass man dort irgendwie merkt, das ist ein Riesenmarkt. Dafür ist es zu umschrieben, dafür ist es zu klein.
Ja, und wir haben ja unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern haben wir Assistenzärzte, Assistenzärzte und gestandene HNO-Ärztinnen, Ärzte. Vielleicht könntest du nochmal drei Kernbotschaften loswerden. Was wäre dir wichtig in Bezug auf die Sialorrhoe? Was sollten die Leute heute unbedingt mitnehmen?
Erstes überhaupt das anzusprechen, gucken, dass man das als Schluckstörung begreift. Und es macht auch wirklich Spaß, da die Entlastung bei den Eltern, bei den Familien zu sehen, wenn eben, ob das hier dann eben Glycopyrrolat ist, ob das Botulinumtoxin ist und die schlafen auf einmal durch, müssen nicht immer abgesaugt werden. Also das macht auch Spaß, ja. Das ist dann irgendwie so, dass man sagt, dafür bin ich damals Arzt geworden.
Ja. Ja, das hört sich doch gut an. Ja, lieber Armin, die Zeit verfliegt. Und ich denke, wir haben ein wichtiges Thema, wo wir eben auch Awareness und deswegen war mir es wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir dann noch Neudeutsch Awareness schaffen müssen, dass ich mehr auch in der HNO-Szene darum kümmere. Und deswegen bin ich froh, dass du heute hier zu Gast warst und ich danke dir. Und du bist sicherlich ja auch der Experte und wirst uns auch erhalten bleiben in dem Thema Leitlinien und Leitlinienweiterentwicklung. Da gebührt dir ja sehr viel Dank. Und ich danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse und wie immer freuen wir uns über Ihre Rückmeldungen, positive oder auch negative, gerne bitte über die üblichen Kanäle an uns schicken. Und natürlich freuen wir uns sehr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich auch mit anderem Feedback beteiligen. Sie können uns gerne Themenvorschläge machen, wo Sie möchten, dass wir darüber sprechen. Also bitte gerne auch dies an uns weitertragen. Dann bleibt mir nur zum Schluss zu sagen, auch heute haben wir wieder gesehen, die HNO-Heilkunde ist ein tolles und spannendes Fachgebiet mit vielen Facetten. Und deswegen schenken Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer, auch in Zukunft Ihr Ohr. Ihr Orlando Guntinas-Lichius.
Das war Consilium, der HNO-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectopharm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.